Vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden heute das Thema: Jesus hat bewusst neue Führungskräfte ausgebildet. Ich lese mal den Vers Markus 1,17. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Markus 1,17. Ja, Jesus hat bewusst neue Führungskräfte ausgebildet und als junger Mensch, der die Bibel gelesen hat vor 35 Jahren, war mir es nicht so bewusst, dass als Jesus seinen Jüngern gerufen hat, er das hier im Sinn hatte, neue Führungskräfte auszubilden. Mir war das mehr so quasi so ein toller Spruch. Ich werde euch zu Menschenfischer machen. Ja, toll, ne? Jesus wird uns zu etwas Interessantes ausbilden oder er wird hier etwas Interessantes machen und so, ne? Aber was das genau bedeutet, ne, das habe ich übersehen damals. Und schön, dass wir uns beschäftigen mit dem Thema Leiterschaft, mit dem Thema Führungskräfte in der Gemeinde, weil uns dann so Sachen ganz bewusst werden, was Jesus gesagt hat, was das wirklich bedeutet hat. Jesus hat nicht nur geführt, sondern auch neue Führer ausgebildet. Ja, dieses Wort auf Deutsch, in der deutschen Sprache hat dieses Wort nachfolgen, ein Nachfolger Jesus zu sein, hat diese doppelte Bedeutung. Und deswegen musste ich auch dieses Wort ausweichen in der heutigen Schulung, weil diese doppelte Bedeutung ist. Nachfolgen, hinterhergehen. Und das wird ja oft benutzt, diese Bedeutung, Jesus nachzufolgen, das heißt von ihm zu lernen, bei ihm zu sein, wie wir vor ein paar Tagen studiert haben, von ihm zu lernen, mit ihm sein, toll, ganz toll, aber ein Nachfolger Jesu zu sein, kann ja auch ganz was anderes bedeuten, ne? Ganz was anderes. Das heißt, Jesus hat nicht nur geführt, sondern auch neue Führer ausgebildet und wir denken, ja guck mal, nein Rolf, guck mal, Jesus hatte hier keine staatliche Anerkennung für Ausbildung von christliche Prediger oder so. Er war ja kein Seminar oder so, Rektor einer theologischen Hochschule oder so. Was sagst du da? Er hat neue Führer ausgebildet. Deswegen müssen wir so, habe ich schon öfter gesagt, damals war das ein bisschen anders als heute. Heute haben wir die Schulen, die alle ihre Anerkennung haben vor der Regierung, vor dem Gesetz und so, um arbeiten zu dürfen und so weiter. Was meine ich damit? Dass es für uns oft nicht so deutlich ist, dass Jesus Führungskräfte ausgebildet hat. Ne? Manchmal liest man so diesen Text, Matthäus 28, wisst ihr schon, Matthäus 28, geht hin, macht zu Jüngern und so. Ne? Und oft klang das für mich so ungefähr im Sinne, die Jünger Jesu haben Jesus nachgefolgt, das heißt, sind mit ihm überall hingegangen, bei ihm gewesen und dann stirbt Jesus und steht auf und kommt und sagt, liebe Jünger, ich habe eine Überraschung für euch, ne? Etwas, was ihr nicht erwartet habt, ne? Etwas Neues, etwas, ne? Was euch jetzt erschrecken wird vielleicht oder so, ne? Ich habe eine Überraschung, ihr sollt das Werk weitermachen, ne? Viel Glück dabei, ne? Manchmal hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ne? So, jetzt geht hin und macht zu Jüngern, ne? Das heißt, wir zu Jüngern machen, oh, ne? Wir waren jetzt die ganze Zeit nur Jünger, wir haben nur geguckt und jetzt sollen wir das machen, ne? Aber nein, ich versuche es euch heute zu beweisen, dass Jesus von Anfang an wusste, dass er später weggehen würde und dass er von Anfang an sich das vorgenommen hat, hier eine Gruppe, ne, Menschen zu organisieren, die er besonders, ausgesondert ausbilden würde, als seine Stellvertreter, als seine Nachfolger im Sinne von Stellvertreter. Ich fange hier an. Das erste Thema dieses ersten Abschnittes handelt über die drei Phasen des Lebens, des christlichen Lebens. Im christlichen Leben passiert ganz vieles, aber ich versuche das heute jetzt in drei bestimmte Phasen zu unterteilen, nach dem Beispiel von Jesus. Wir sollen ja Jesus ähnlich werden. Jesus ähneln, Epheser 4, 13. Und Jesus hat drei Sachen gemacht. Ne? Eine Sache, den Glauben, die Liebe vorgelebt. Den Leuten gezeigt, wie man liebt, wie man glaubt. Okay, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, dann hat er den Menschen beigebracht, wie man das tut. Leute, ich werde euch beibringen, wie man liebt, wie man glaubt. Ne? Ich fasse das alles zusammen, was Jesus so getan hat, in diese zwei Wörter, lieben und glauben. Ne? Er hat den Menschen das beigebracht. Er war ein Lehrer. Er war ein Lehrer. Aber dann gab es eine dritte Phase, wo Jesus hingeht und sagt, so, meine Jünger, jetzt sollt ihr anderen lehren. Versteht drei Phasen. Vormachen, beibringen und aussenden. Ich habe hier das zusammengefasst mit drei kleinen Verben. Zuerst sein, dann lehren und dann lehren zu lehren. Eine andere Art und Weise, das Gleiche zu sagen. Zuerst sein. Ja, man muss zuerst ein Christ sein, ein guter Christ sein. Das ist ja unter das erste Ziel eines Menschen, der zum Glauben kommt. Ein guter Christ sein. Ja? Und wenn man dann ein guter Christ ist, dann kann man anderen das beibringen, wie man ein guter Christ wird. Das heißt, Jüngerschaft, Jünger machen. Die zweite Phase, Jünger machen, anderen das beibringen, was man selber ist, was man selber gelernt hat. Die zweite Phase. Und die dritte Phase ist ja quasi sozusagen, die Küken vom Nest werfen, versteht ihr? So sagen, so mein Jünger, jetzt habe ich dir das beigebracht, wie man ein Christ, ein guter Christ ist. Jetzt geh hin, falle vom Nest, ne? Lehre anderen, gib das weiter. Ne? Das heißt, ich habe hier diese drei Phasen. Ne? Die zweite Phase ist, andere zu leiten und bejüngerschaften, wie sie zu gute Christen werden. Die dritte Phase ist, die Jünger zu fördern durch einen Kurs wie dieser. Ja, das heißt, ihr hattet schon mit mir die Jüngerschaft. Das heißt, diese Jüngerschaft, die ich mit euch gemacht habe, hatte das Ziel, euch beizubringen, wie man ein guter Christ wird. Und jetzt mache ich die nächste Schulung von Schrift und Kraft. Die heißt Führung und Leitung. Und das heißt, ich bringe euch bei, wie ihr anderen einen Vorbild oder die anderen leiten können im Glauben oder andere Bejüngerschaft. Ja, das ist ja die zweite Phase. So ähnlich wie ein Kind, wenn es wächst, dann lernt es. Dann ist es abhängig. Und irgendwann wird es erwachsen und dann arbeitet. Er ist tätig und hat selber Kinder und so. Und so ähnlich im Glaubensleben, wenn man frisch bekehrt ist, braucht man Jüngerschaft. Jemand, der uns sagt, wo es lang geht. Und später wächst man, reift man und dann kann man anderen das beibringen, wie das funktioniert, wie man ein guter Christ wird. Und so ähnlich, so quasi so wie ein geistlicher Großvater sozusagen, der zu seinem Sohn sagt, so Sohn, jetzt musst du selber Kinder kriegen. Ne? Ich habe dich großgezogen, jetzt bist du dran, auch ein Kind zu haben, sozusagen. Ne? Das hat was Jesus so am Ende gemacht hat mit seinen Aposteln. Er hat gesagt, so, jetzt habe ich das alles beigebracht und jetzt seid ihr dran, auch geistliche Kinder zu haben, auch Jünger zu haben. Und so geschieht Multiplikation. Hier liegt der Unterschied zwischen einem Führer, der nur führt, das heißt, dass er addiert. Ein Führer, der nur führt, addiert. Er hat Menschen um sich herum und so geht's weiter über Jahrzehnten immer er und seine Gruppe um ihn herum. Und leider gibt's einigen Gemeinden, bei denen es so ist. Der Pastor, der ist ja ganz gut, der predigt, der lehrt, viele bewundern ihn und dann wächst diese Gemeinde um diesen Pastor herum. Und wehe, er stirbt. Wehe, er stirbt, dann geht die Gemeinde auseinander, weil er war, was ja alle Fäden in der Hand hatte. Alles lag auf ihm. Das ist falsch. Das heißt Addition. Immer mehr Menschen kommen um diese eine Person herum. Und was ist die Multiplikation? Ist, wenn ein Führer anderen das Führen beibringt, so dass es neue Zellen entstehen, dass die neue Führer rausgehen und selber neue Gruppen gründen. Versteht ihr? Das ist Multiplikation. Bemerke im Befehl des Apostels Paulus die Generationenkette. Ihr wisst schon, eine Kette hat ja Glieder. Ne? Ich meine diese Ketten aus Stahl. Ne? Die haben so Glieder und jedes Glied, ne, ist gebunden, verbunden mit dem nächsten Glied. Und ihr wisst schon, das deutsche Sprichwort, die Kette reißt immer beim schwächsten Glied. Und deswegen müssen die Glieder sehr stark sein. Und Glieder. Glieder. Und hier dieser Vers, 2. Timotheus 2,2, ist so ganz toll. Ich habe es schon öfter genannt in anderen Schulungen, aber ist so ganz toll, weil es zeigt, wie das so geht. Jesus hat Apostel ausgebildet und die Apostel haben wieder ihre, ne, Bischöfe und Älteste und Gemeindeleiter ausgebildet. Und hier erst 2. Timotheus 2,2, da steht, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. 2. Timotheus 2,2. Und ich hoffe, ihr konntet hier die vier Glieder erkennen, die vier Glieder. Und was du von mir, mein Paulus, sich selbst und Timotheus, gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an. Paulus sagt, lieber Timotheus, lehr treuen Menschen. Das sind da drei Generationen. Paulus hatte sozusagen ein Kind, sein geistlicher Kind, Timotheus, und Timotheus hatte seine geistlichen Kinder, ne, diese treuen Menschen, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, diese dritte Generation, die sollte wiederum eine vierte Generation hervorbringen. Und logischerweise soll das ja nicht da enden, ne? Sondern es muss ja immer weiter, das Prinzip, was dahinter steht. Jede Generation muss ja eine neue Generation hervorbringen. Wie jetzt die Menschheit, ne? Wenn jetzt alle Menschen der Welt aufhören würden, Kinder zu haben, dann würde die Menschheit in, ich weiß nicht, 40, 50 Jahren aufhören zu existieren. Deswegen brauchen wir immer neue Generationen. Das Überleben der Menschheit hängt davon ab, dass es die Menschen immer Kinder haben. Ne? Und so auch die Gemeinde hängt davon ab, dass immer neue Führungskräfte ausgebildet werden. Ja, hier, das hatte ich ja schon als Beispiel genannt, ne, mit dieser Überraschung. Ne? Jesus hat die Jünger nicht überrascht, sondern ich werde versuchen, euch zu beweisen, dass dieser Vers hier, Lukas 6,13, eine ganz breite, tiefe Bedeutung hat. Wichtige, dass die Jünger das verstanden haben. Lukas 6,13, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Lukas 6,13. Ja. Dieser Vers hatte ich früher ganz falsch verstanden. Ich habe verstanden, so Jesus, nachdem er ja die ganze Nacht durch gebetet hatte, ne? Und als es Tag wurde, das heißt, er hat die ganze Nacht gebetet, dann wurde es Tag. Und dann habe ich das so verstanden, Jesus hat 12 Menschen gerufen und hat sie Jünger genannt. Nein, das hatte ich schon öfter gesagt, rief er seine Jünger, das heißt, da waren hunderte oder tausende Menschen, die ihm nachfolgten, die seine Jünger waren, rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12. Da waren mehr als 12, da waren vielleicht 20 oder 100 oder 1000 Menschen. Und von denen hat er gesagt, so, von euch habe ich 12 ausgesucht, um mit mir zu sein, in einer besonderen Art und Weise. Besondere Jünger. Die hat er Apostel genannt. Und was bedeutet das Wort Apostel? Und in der deutschen Sprache gibt es ein ganz tolles Wort, was, so wie ich das verstehe, das Wort Apostel den Sinn des Wortes Apostel ganz gut wiedergibt oder die Botschaft vom Wort Apostel ganz gut wiedergibt, das ist das Wort Herold. Und wenn ihr dieses Wort nicht kennt, kein Problem, verurteile ich euch nicht, ne, weil das benutzen wir schon 200 Jahre nicht mehr. Herold ist da, ne, damals, als es die Könige noch gab, mussten manchmal dem Volk eine Botschaft weitergeben. Erzählen. Und dann hat der König ja nicht selbst persönlich zur Stadtmitte gegangen, sondern hat dann einen Vertreter gesendet, ein Diener, ein Sklave. Aber dieser Sklave war ja, ich sag mal so, ganz gut gekleidet, ne? Eine Kleidung, so ganz prächtige Kleidung, wodurch er gezeigt hat, ich bin ein Diener des Königs, ein Vertreter des Königs. und habe jetzt eine Botschaft für euch, liebes Volk. Ich denke, dieses Wort, ne, Herold ist ganz gut, um ne, das Wort Apostel so zu übersetzen. Das heißt, und auch, ne, das heißt ein Sklave. Die Apostel sind ja nicht Herren, sondern Sklaven. Das heißt, sie haben nicht eine eigene Botschaft, sondern eine Botschaft des Königs. Ne? Aber trotzdem sind sie erfüllt mit einer Autorität. Ne? Und Jesus hat gesagt, ihr sollt Apostel werden. Apostel. Ihr sollt meine Vertreter sein, meine Herolde sein, meine Botschafter werden. Das zeigt uns, dass Jesus ne, diese 12 nicht nur gerufen hat, weil er sie nett gefunden hat, weil er sie sympathisch gefunden hat, weil er Hilfe brauchte beim Brot austeilen oder sowas. Nein, sondern weil er sie ausbilden wollte als seine späteren Vertreter. Die Tatsache, dass die Apostel in Offenbarung 21,14 als Fundamente der himmlischen Jerusalem genannt werden, lasst uns die Bedeutung erkennen von der Tatsache, dass sie das Werk Jesu weitergemacht haben. Das heißt, die 12 Apostel sind in Offenbarung 21,14 nicht als Fundamente der himmlischen Jerusalem. Nicht nur, weil sie jetzt diesen Titel tragen, nicht wegen des Titels, sondern wegen das, was sie gemacht haben, weil sie wirklich das Werk Jesu weitergemacht haben. Ja, das war sehr wichtig, weil ne, es hing alles von ihnen ab. Alles hing von den 12 ab. Jesus wollte das so. Ein Fundament ist ja, ne, was ja unten im Bau eines Hauses ist, ganz unten. Und über dieses Fundament werden dann Steine gelegt. Ich lese mal hier 1. Petrus 2,5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 1. Petrus 2,5 ist ein Bild von einem Haus, was gebaut wird mit Steine. Und was ist ein Stein? Ja, ein Stein ist, ihr wisst schon, was ein Stein ist, ne? Aber was ist die Funktion eines Steins? Ein Stein hält Gewicht auf sich, ladet Gewicht, hält Gewicht aus. Auf einen Stein werden andere Steine gelegt. Die Steine, die ganz unten sind, die halten die ganze Konstruktion. Das Gewicht von der ganzen Konstruktion. Nur die Apostel waren ja die ganz ersten Steine, ganz unten. Aber auf diese Steine wurden andere Steine gelegt. Und wer sind diese anderen Steine? Ihre Nachfolger, ne? Die Jünger der Apostel, das heißt die Apostel der Apostel sozusagen, ne? Das heißt die Ausgesandter der Ausgesandten, ne? Wie Paulus sagt, seid meine Nachahmer, wie ich von Christus bin. Das heißt, ich sende euch aus, wie Christus mich ausgesendet hat. Und interessanterweise, ne, erinnert ihr euch, Jesus hat das auch gesagt. Ich sende euch, wie Gott mich gesendet hat. Und so ähnlich, ne, geht's immer weiter. Die Apostel haben andere ausgesendet, haben gesagt, wir senden euch aus, wie Jesus uns ausgesendet hat. Und dann kamen die Nächsten und haben gesagt, wir senden euch aus, wie die ne, Ausgesandten uns ausgesendet haben. Und so geht's immer weiter. Das heißt, der Bau ne, geht schon hoch, die Mauer ist schon hoch, wer weiß nicht wie hoch, ne, ein paar Meter. Da werden immer Steine draufgelegt und draufgelegt und draufgelegt. Wie hoch wird's dann am Ende sein, wissen wir nicht. Und ich weiß nur, dass wir auch Steine sein sollen. Das heißt, das Gewicht der zukünftigen Gemeinde Jesu in der Welt tragen, dadurch, dass wir neue Führungskräfte ausbilden und aussenden. Ja, jetzt fragt sich der ein oder andere, wie kann ich ja meine nächste Generation aussuchen? Wie kann ich meine, ne? Das heißt, wir haben ja unsere Jünger. Ich hoffe, ihr habt ja auch Jünger. Das heißt, Menschen, die ihr es beibringt, wie man ein guter Christ wird. Und irgendwann kommt es dann, ist so weit, dass ihr zu euren Jüngern sagt, so lieber Jünger, gut wär's, dass du jetzt ne, wächst, zur nächsten Phase gehst, dass du auch ein Führer, ein Leiter, ein Prediger, ein Gemeindeleiter, ein Verkünder, irgendwas wirst. Evangelist oder Hirte oder Lehrer, irgendwas wirst, auch ein Stein wirst in diesem Baum. Und das Kriterium, was Jesus benutzte, hatten wir schon öfter, die Arbeit. Er hat seine Apostel ausgesucht, gerufen, indem sie arbeiteten wie die Brüder beim Fischfang oder Matthäus an der Zollstelle während der Arbeit. Das ist eine wichtige Botschaft. Während der Arbeit. Das wäre normalerweise so ein bisschen, ne, ein bisschen komisch. Ja, es ist ja vielleicht so nicht ganz korrekt, wenn eine Firma versucht, Mitarbeiter einer anderen oder von anderen Firmen abzuwerben. Ne? Ist nicht so ganz korrekt, ne? Wenn jetzt ein Mitarbeiter einer Firma plötzlich Besuch bekommt oder angesprochen wird, hör mal, du arbeitest doch in dieser Firma. Ne? Ja, ich arbeite in dieser Firma. Wie wär's? Ne? Wir sind ja die Firma hier neben, ne, gegenüber. Wir suchen Mitarbeiter. Und wie wär's, wenn du zu uns wechselst? Dann werden wir dir, ne, einen besseren Lohn bezahlen und so weiter und so weiter. Ne? Klingt jetzt schlimm, so für uns Laien sozusagen, ne? Aber die Idee dahinter ist ja ganz gut, weil ihr wisst schon, so Lücken im Lebenslauf sind so problematisch. Wenn jemand jetzt arbeitslos ist und Arbeit sucht, ne, dann machen sich die Arbeitgeber schon Gedanken, ja, warum ist er arbeitslos? Weil er vielleicht nicht gut gearbeitet hat in seinem letzten Job oder so. Ne? Das heißt, dann zweifeln sie schon, ob er wirklich gut ist. Deswegen ist die Idee, Leute abzuwerben von einer anderen Firma, wo sie bereits arbeiten, eine gute Idee. Weil jemand, der, ne, arbeitet, zurzeit arbeitet, einen guten Job macht, ne, der ist dann ein guter Kandidat. Ne, oder so. Und so ähnlich hat Jesus gemacht. Ne. Das heißt, sein früherer Arbeitgeber, vom zum Beispiel hier die Firma von den Brüdern, ne, war jetzt offen, die Stelle war jetzt offen, oder die Zollstelle war jetzt offen, die Stelle, ne, von Matthäus stand jetzt zur Verfügung. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, guck mal, lieber Bruder, du arbeitest in einer Firma, du bist hier ein, sag mal, ne, ein Angestellter in einer Firma, wie wär's, wenn du diesen Job kündigst und anfängst, ein Prediger zu werden, im Reich Gottes zu arbeiten? Dann wirst du viel weniger verdienen, ne? Aber einen Schatz im Himmel haben, ne? Wie wär's, ne? Aber die Idee dahinter ist ganz gut. Seinen Geführten vertrauen. Jesus hatte keinen Plan B. Ja, Jesus hatte keinen Plan B. Er könnte einen Plan B haben. Er könnte. Viele Apostel haben Schriften hinterlassen. Petrus hat Schriften hinterlassen. Johannes hat Schriften hinterlassen. Apostel Paulus sowieso hat Schriften hinterlassen, Jakobus und, ne, Lukas war ja kein Apostel, aber das heißt, viele Menschen haben Schriften hinterlassen. Warum hat Jesus keine Schrift hinterlassen? Er könnte denken, ja, guck mal, ich versuche das mit den 12 und wenn die das nicht schaffen, dann lasse ich da ein Buch, wo ich alles reinschreibe, was meine Vorstellung so ist, was meine Pläne so sind für die Zukunft meines Glaubens in der Welt und vielleicht lesen das andere Menschen und sagen, ja, das tun wir, das ist gut, ne, das setzen wir durch, ne, das wäre so eine Art Plan B. Aber Jesus hat das nicht gemacht, er könnte das machen, obwohl Jesus wahrscheinlich nicht schreiben konnte, wie so die meisten Menschen damals, wie jetzt Petrus zum Beispiel, konnte auch nicht schreiben, Jesus war ja Zimmermann, Petrus war Fischer, aber damals gab es ja die Schriftgelehrten, das waren ja Menschen, die auf Bezahlung geschrieben haben, wo man ja Sachen schreiben lassen konnte, indem man ihnen sie bezahlt hat. Ja, okay, man konnte das machen. Jesus hat es nicht gemacht. Jesus hat alles auf, so wie man so sagt, auf eine Karte gesetzt. Auf diese Idee. 12 Menschen ausbilden. 12 Menschen ausbilden als Mitarbeiter, die dann später seine Stellvertreter werden. Das war sein Plan. Das war sein Plan A, der einzige Plan. Und das hat funktioniert. Der Beweis ist, dass wir hier sind. Die 12 haben gearbeitet und haben andere zum Glauben gerufen und das immer weiter, Generation nach Generation. Und heute sind wir da. Das hat funktioniert. Das ist bewiesen. Das heißt, wenn wir erfolgreich werden möchten, ich möchte das, Entschuldigung, wenn ich das sage, ich möchte erfolgreich sein, ist ja quasi so eine Sünde, das zu sagen, ne? Logisch, dass Gott die Herzen bekehrt, Gott die Menschen bekehrt und so. Aber wir haben ja auch eine Rolle im Reich Gottes. Ich möchte nicht, dass, ne, meine Zeit, mein Leben weggeworfen wird. Ich möchte ich sag mal so, etwas Vernünftiges machen. Nicht nur einfach probieren, mal schauen, ob es klappt, sondern Sachen tun, wo ich da, ne, Hoffnung auf Erfolg sehe. Wie Jesus gesagt hat, ne, der Sämann ist rausgegangen, ein bisschen Saatgut ist da neben in der Straße gefallen, etc. Aber dann hat er gesät auf einen guten Boden und er hatte viel Frucht. Und ich denke, das ist eine gute Botschaft. Säen einen guten Boden, damit wir viel Frucht haben. Erfolg, ne? Viel Frucht, Erfolg. Synonyme. Wenn wir das wollen, was müssen wir tun? Das, was Jesus getan hat. Sein Plan A war, neue Mitarbeiter auszubilden. Und Punkt Nummer zwei, Vertrauen. Ja, ne? Habt ihr schon einen Ausbilder gesehen, der seine Ex-Azubis hinterhergeht und zu gucken, ob sie alles richtig machen, was er ihnen beigebracht hat? Ne? Ich denke nicht, dass ihr das gesehen habt. Ja, weil die Ausbildung, die ist ja so. Man lernt während der Ausbildung, schon während der Ausbildung sieht der Ausbilder, ob der Lehrling das hinkriegt, ob der Lehrling fähig ist, das zu machen, so dass er am Ende hier die Urkunde geben kann, weil er sieht, dass der Azubi das konnte. Und so Jesus, der hat gesehen, dass seine Jünger nach 3,5 Jahren das konnten, ihn vertreten. Das heißt, das machen, was er gemacht hat. Er hat das gesehen. Deswegen wusste er, das wird klappen, das wird funktionieren. Deswegen konnte er sich ihnen vertrauen. Was ist die Folge davon, von alles, was ich heute hier erzähle? Ist das hier, diese nächste Überschrift. Leiter in Ausbildung werden anders gelehrt als Frischbekehrten. Das ist die Folge von diesem. Das heißt, Jesus hat von seinen Jüngern 12 gerufen als Apostel. Das heißt, die anderen, die waren weiter seine Jünger. Die 12 waren auch seine Jünger, aber jetzt in einer besonderen Stellung, in der Ausbildung. Die anderen, die haben gelernt, wie man ein guter Christ wird. Die wurden geholfen, geheilt. Und die 12 sollten Jesus helfen zu heilen und zu predigen, aber mit dem Ziel, dass sie selber lernen zu heilen und predigen. Dann sieht man, es sind zwei Gruppen, zwei Gruppen. Eltern erziehen Kinder, die später selber Eltern werden. Vergleichsweise ist die Jüngerschaft wie die Kindheit und die Leiterschaft ist die geistliche Elternschaft. Versteht ihr? Zwei Phasen. Die erste Phase ist geprägt von abhängig zu sein, von lernen und wachsen. Die zweite Phase, da ist man selbstständig, dann ist man reif und arbeitet. Zwei verschiedene Phasen. Jesus teilte seine Anhänger in zwei Gruppen. Die Menge, die große Menge der Menschen, waren die in Klammern Kindern, die Schafen ohne Hirte, wie man so liest im nächsten Vers, ne? Matthäus 9, 36. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Matthäus 9, 36. Ne? Die Menge waren die Jünger sozusagen, was man heute nennt, die Menschen, die jetzt Bejüngerschaft wurden, die frisch Bekehrten, versteht ihr? Die frisch Bekehrten, wie auch in der Apostelgeschichte. Wenn ihr das Wort Jünger in der Apostelgeschichte so forscht, wie das Wort benutzt wird, merkt ihr, dass es gebraucht wird für frisch Bekehrten in der Apostelgeschichte. Jünger, frisch Bekehrte. Apostel, ein Mitarbeiter, ein Ausgesandter. Ja, das heißt, diese zwei Gruppen, diese Schafen ohne Hirte, Menschen, die Heilung, die Fürsorge und Jüngerschaft braucht. Die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe, das waren die 12. Diese 12 waren die Eltern sozusagen in Klammern. Die fortgeschrittene Gruppe, die schon geheilt und Bejüngerschaft war. Und woraus jetzt die neue Generation von Heilern, Fürsorgern und Jüngermacher und Leitermacher entsteht. Ja? Die erste Gruppe war die Kranken, die Fürsorge brauchen und die Bejüngerschaft wurden. Und die zweite Gruppe ist die, die heilt, die fürsorgt und die Jünger macht. Das waren die 12 Jünger. Und später, versteht ihr, die Leiterschaft, die Führer und Leiter, die sind in einer Gemeinde, die das machen. Auch heute geht es um das Gleiche. Ne? Wir haben in der Gemeinde die frisch Bekehrten. Und mit frisch Bekehrten meine ich jetzt Menschen, die hier vor 1 oder 2 oder 3 oder 4 Jahren zum Glauben gekommen sind. Und es gibt die Leiterschaftsebene, die geistlich Gereiften, die die anderen Bejüngerschaften, die anderen helfen. Deswegen diese zwei Gruppen. Es ist wichtig, dass man diese zwei Gruppen teilt in der Gemeinde. Wer braucht Hilfe und wer hilft. Wer braucht geistliche Heilung und wer schenkt geistliche Heilung. Wer braucht Lehre und wer lehrt. Versteht ihr immer so, die zwei Gruppen. Ja? Und das sehen wir zum Beispiel hier in Lukas 10, 9, wo Jesus die Jünger ausgesendet hat und hat gesagt, heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Lukas 10, 9. Das war schon ein Teil dieser Ausbildung. Ihr wisst schon, in der Ausbildung, ab einem bestimmten Punkt der Ausbildung, soll der Lehrling jetzt wirklich diese Arbeit machen. Ganz am Anfang, wenn jetzt einer zum Maler und Lackierer ausgebildet wird zum Beispiel, ne, in den ersten Tagen soll er nur zugucken und dann, das heißt, ich habe das ja nicht gemacht, ich stelle mir das vor, wie das so ist. Ne? Aber hoffentlich lege ich nicht falsch. Ne? Dann soll er nur zugucken und der Meister, der erklärt den Lehrling alles. Er sagt, guck mal, hier gibt's einen Pinsel, hier gibt's eine Rolle, hier gibt's Tinte, die Farbe und hier gibt's eine Wand und die Farbe, die muss für diese Wand bestimmte Eigenschaften haben und so weiter. Und der Lehrling guckt und nur hört alles nur zu, versteht ihr? Am Anfang. Und irgendwann später, nach Monate oder nach einem Jahr oder so, sagt der Meister, so, jetzt bist du dran, hier hast du Farbe und Rolle und so, jetzt, ne, mal selber. So ungefähr hat Jesus hier gemacht, ne. Die Jünger, die 12, hatten gesehen, wie Jesus geheilt hat und wie Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war ja die Predigt Jesu in Markus 1, Vers 15. Ne? Bekehrt euch, tut Buße, weil das Reich Gottes herbeigekommen ist. Und jetzt sagt Jesus den Jüngern so, ne? Ihr habt gesehen, wie ich geheilt habe, wie ich gesagt habe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. So jetzt geht ihr hin und teilt und sagt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Das ist ein Teil der Ausbildung. Und der Meister sagt so, jetzt, ne, mach du selber. Wir erkennen diese Teilung in den Evangelien zum Beispiel daran, dass Jesus in bestimmten Situationen seinen engeren Führungskreis Geheimhaltung bittet von bestimmten Informationen. Matthäus 17, 9. Jesus hat seinen Jüngern, seinen engeren Kreis gesagt, Leute, bitte sagt das nicht weiter, dass wir hier auf dem Berg waren und Elia und Moses gesehen haben und so, bitte sagt das nicht weiter. Erzählt das niemandem momentan, später, ne, schon, aber jetzt noch nicht. Ne? Das heißt, es gab da einen Unterschied zwischen dieser Gruppe, was diese Gruppe lernen sollte, gehört hat und was die Menge lernte. So wie, ne, ein Unterschied ist, was wir hier in der Jüngerschaft beibringen und was wir in diesem Leiterschaftskurs beibringen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Weil der Jünger, ne, der braucht, sein Bedürfnis ist zu wissen, wie man ein Christ wird. Und ein Führer und Leiter, sein Bedürfnis ist zu lernen, wie man führt und leitet. Das sind ja zwei verschiedene Bedürfnisse. Deswegen sind die Themen verschieden. Zum Beispiel, ein anderes Beispiel, ne, hier Matthäus 20, 17 bis 18 oder Matthäus 24, Vers 3, da stehen auch solche Situationen, wo Jesus seinen Jüngern separat etwas beigebracht hat, wo er das nur seinen Jüngern beigebracht hat. Jesus hat zum Beispiel hier das Gleichnis von Sämann, hat er den Volk erzählt, gesagt. Und später kam sein Jünger und gesagt, Meister, kannst du uns das erklären? Dann hat er das separat seinen Jüngern erklärt. Versteht ihr diese zwei Gruppen? Die Menge und die 12. Jesus suchte opferbereitete, mutige Menschen, die bereit sind, den Preis zu bezahlen. Wie Gideon nur die Mutigen behalten hat, ne? Richter 7,3. Hat Gideon gesagt, wer ein bisschen Angst hat, geh nach Hause oder so. So ist das, wenn jemand keine Lust hat, ein Apostel zu sein, das heißt ein Ausgesandter, ein Missionar, ein Prediger, ne? Am besten fängt er gar nicht damit an, weil es ist schwer, versteht ihr? Ne? Man braucht Mut. Jesus war bereit, viele andere Schwächen der Jünger zu tolerieren. Die Jünger hatten viele Schwächen, ne? Petrus zum Beispiel hat ganz viele gezeigt, aber hat immer zu Jesus gehalten, ne? Und das ist wichtig, zu Jesus halten, mutig zu sein. Diese Teilung erkennen wir auch in den Anweisungen, die Jesus den 12 gab, als Mitarbeiter. Ja, als Mitarbeiter. Weil hier ist der Unterschied zwischen die Menge und die 12, weil die Menge, der wurde geholfen. Und die 12 waren Jesu Mitarbeiter. Versteht ihr den Unterschied? Quasi wie in einer Firma. Da gibt es die Mitarbeiter der Firma, da gibt es die Kunden der Firma sozusagen. Ne? Sozusagen. So ähnlich Jesus, der hatte seine 12 Mitarbeiter und der hatte die Kunden in Klammern, das war die Menge, was ne, Jesus beibrachte, den Glauben. Und die 12 waren seine Mitarbeiter und deswegen, das was der Chef den Mitarbeiter sagt, ist was anderes, als er dem Kunden sagt. Logisch, ne? Logisch. Und hier zwei Beispiele, Matthäus 11,1 und Apostelgeschichte 1,2. Ich lese nur Apostelgeschichte 1,2. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte, geleitet vom Heiligen Geist, gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Apostelgeschichte 1,2. Welche sind denn diese Anweisungen, die Jesus seine Apostel gegeben hat? Das sind hier so Anweisungen, die jetzt ein Chef seinem Mitarbeiter gibt. Wie sie, ne? Was sie jetzt tun sollten, um so, ne, das Geschäft aufrecht zu erhalten. Das heißt, das Werk Jesus, ne, zu organisieren, zu tun in der Welt. Hier zeigt es sich, warum wir bei Schrift und Kraft zwei Blöcke der Ausbildung haben, Jüngerschaft und Leiterschaft. Ne? Zwei Blöcke. Jüngerschaft ist für die Kunden sozusagen, ist für die Menschen, die wir erreichen wollen, für das Evangelium, für Jesus. Und die Leiterschaft ist für die Mitarbeiter. Ne? Das sind jetzt zwei verschiedene Gruppen, die zwei verschiedene Bedürfnisse haben, habe ich schon gesagt. Die Tatsache, dass Jesus von vornherein in der Ausbildung von Mitarbeitern hart gearbeitet hat, die später sein Werk übernehmen sollten, gilt bis heute. Die Ausbildung von Mitarbeitern darf nicht dem Zufall überlassen werden. Ja, ne, leider sehe ich einige Gemeinden, die das machen, die denken, hoffentlich ne, entstehen neue Führungskräfte. Hoffentlich ne, wachen Leute auf und denken, oh, ich werde ein Diakon. Ne. Hoffentlich wachen Leute morgen früh auf mit dem Gedanken, oh, ich soll ein Diakon werden, ich soll ein Ältester werden oder so. Viele denken so. Viele denken, ja, wenn die Leute schon lange genug Mitglieder der Gemeinde sind, dann werden sie automatisch zu Führungskräften. Das ist falsch. Versteht ihr? Jesus hat seine Mitarbeiter gerufen. Er hat gesagt, kommt, arbeitet in meiner Firma sozusagen. Kommt, ich werde euch ausbilden. Ne? So wie jetzt ein Supermarkt, da steht ein Schild. Ne? Wenn du möchtest bei uns arbeiten, bewirb dich. Wir rufen die Leute. Und dann sollen die Leute da hinkommen und dann einen Ausbildungsvertrag unterschreiben. Und nicht jeder, der hier im Aldi einkauft, ist ein zukünftiger Mitarbeiter von Aldi, versteht ihr? Aldi muss schon sagen, komm und arbeite mit uns. Und so, nicht jeder, der Jesus nachgefolgt ist, hinterhergelaufen ist, wurde ein zukünftiger Mitarbeiter von Jesus. Man muss sich schon bewerben, ich sag mal so. Man muss das schon erkennen. Und hoffentlich erkennen das ganz, ganz viele, sagen, ja, toll, für Jesus zu arbeiten ist wichtig. Aber das passiert nicht automatisch, versteht ihr, dass jemand so irgendwann mal aufweckt, morgens und, oh, ich bin jetzt ein Mitarbeiter von Aldi oder so. Ne? Nein, und auch nicht so, jemand wächst morgens auf und denkt, oh, ich bin jetzt ein Diakon oder so. So geht das nicht, so funktioniert das nicht. Ne? Deswegen, wir sollen nicht erwarten, dass Diakone, Älteste und Pastoren zufällig entstehen, sondern wir sollen sie aktiv aussuchen und ausbilden. Versteht? Jesus hat die ganze Nacht gebetet, um die 12 auch zu suchen, welche sind geeignet, welche sind schon soweit, welche sind schon reif genug, um die Ausbildung anzufangen. Hat sie eingeladen, ausgesucht, eingeladen und ausgebildet. Und das sollen wir auch heute tun. Ja, das ist die Aufgabe von den Gemeinden, dem Gemeindeleiter, das zu tun. Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Erkläre, wie du die drei Phasen der Multiplikation verstanden hast. Frage Nummer 2. Jesus hatte keinen Plan B. Was war sein Plan A? Warum hat Schrift und Kraft zwei Ausbildungsblöcke? Was unterscheidet die zwei Gruppen? Amen. Halleluja. Gott segne euch. Jetzt könnt ihr die Mikrofone wieder aufmachen.